Die Lesung könnt ihr auf euren Handzetteln finden. Das ist Psalm 135. Halleluja! Lobt den Herrn, lobt den Namen des Herrn. Lobt ihn, ihr Diener des Herrn, die ihr steht im Haus des Herrn, in den Vorhöfen des Hauses unseres Gottes. Lobt den Herrn, denn der Herr ist gut. Singt seinem Namen, denn er ist lieblich. Denn der Herr hat sich Jakob erwählt, Israel zu seinem Eigentum. Ich weiß, groß ist der Herr, unser Herr ist größer als alle Götter. Alles, was dem Herrn gefällt, vollbringt er im Himmel und auf Erden, in den Meeren und in allen Tiefen. Der Wolken heraufführt vom Ende der Erde, Blitze zu Regen macht, der den Wind hervorholt aus seinen Kammern, der die Erstgeborenen Ägyptens schlug, vom Menschen bis zum Vieh, der Zeichen und Wunder sandte in deine Mitte, Ägypten, gegen den Pharao und alle seine Diener, der viele Nationen schlug und mächtige Könige tötete, Sichon, den König der Amoriter, und Og, den König von des Baschan, und alle Königreiche Kanaans. Und er gab ihr Land zum Erbe Israel, seinem Volk. Herr, dein Name währt ewig, dein Ruhm, Herr, von Generation zu Generation. Denn der Herr schafft Recht seinem Volk und erbarmt sich seiner Diener. Die Götzen der Nationen sind Silber und Gold, Machwerk von Menschenhand. Sie haben einen Mund und sprechen nicht, haben Augen und sehen nicht. Sie haben Ohren und hören nicht. Auch ist kein Atem in ihrem Mund. Ihnen werden gleich sein, die sie machen, jeder, der ihnen vertraut. Haus Israel, preist den Herrn. Haus Aarons, preist den Herrn. Haus Levis, preist den Herrn. Die ihr den Herrn fürchtet, preist den Herrn. Gepriesen sei vom Zion her der Herr, der in Jerusalem wohnt. Halleluja.
Ja, hallo, falls ihr mich nicht kennt, aber ich glaube, das dürfte mittlerweile nicht mehr der Fall sein. Mein Name ist Klaus, ich bin der Pastor des deutschen Gottesdienstes und wir schauen uns jetzt gleich Psalm 135 an, aber ich möchte zuerst beten, damit das tatsächlich auch in unsere Herzen eingeht, was Gott hier sagen möchte. Himmlischer Vater, dein Wort ist mächtig. Dein Wort will uns verändern. Wir bitten dich, dass du es so in uns wirken lässt, dass es dich lobt, dass wir dich loben, dass wir dich ehren und preisen mit unserem ganzen Wesen. In Jesu Namen. Amen. Ja, der deutsche Sieg im WM-Finale liegt nur wenige Wochen zurück. Wochenlang hat die WM viele von uns gefangen genommen. Späte Nächte, Analyse, Spekulation. Sicherlich haben sich auch einige aus Prinzip davon distanziert. Aber die meisten von uns wurden doch zu einem gewissen Maße hineingesogen. Wir haben mitgefiebert bis zur letzten Minute des Endspiels, als die Euphorie dann wirklich keine Grenzen mehr kannte. Und ich muss zugeben, dass ich über diese Emotionen immer noch rätsle. Da stehen zwei Mannschaften auf einem Stück Rasen. Da stehen zwei Tore aus Netzen. Da ist ein Stück Leder und Milliarden Menschen rasten aus. Das ist doch seltsam, oder? Ich denke, für mich zumindest war es so, dass ich von Neuem in mein Bewusstsein eingeprägt hat, dass Menschen doch gerade an solchen, zu solchen Gelegenheiten zu etwas Größerem aufblicken und daran teilhaben wollen. Menschen sehen sich nach diesem Größeren und einen Moment lang gehen wir sogar darin auf. Und wenn es für dich nicht der Fußball ist, dann gibt es sicherlich genügend andere Alternativen, die dir deinen Kick geben. Mein Ziel heute in der Predigt ist gar nicht, dass wir mit einem schlechten Gewissen nach Hause gehen und nächstes Mal bei der nächsten WM besser nicht mehr beim Jubeln ertappt werden. Aber ich will doch etwas selbstkritisch nachfragen. Warum spiegeln sich ähnliche Gefühle nicht in unseren Treffen hier wieder? Vielleicht nehme ich sie nur nicht wahr, das kann natürlich sein. Aber wir hatten letzte Woche auch schon dieses Thema, dass wir uns vielleicht, ein bisschen schämen, dass wir, wenn es heißt, preist den Herrn mit allem, was ihr habt, dass wir da vielleicht sagen, das ist mir irgendwie zu extrem. Und heute geht's weiter. Und die Frage ist wirklich, warum rasten wir vor dem Fernseher aus? Warum jubeln wir diesem Team zu, aber nicht hier im Gottesdienst? Ich denke, das emotionale Ungleichgewicht ist irgendwie auffallend. Und vielleicht hast du deine eigene Theorie, die du beim Abendessen in die Runde werfen möchtest. Wir schauen uns jedenfalls Psalm 135 an, in eurem Handzettel. Und ich denke, dort gibt es auch eine Antwort, die dieser Psalm für uns parat hält. Psalm 135 spricht diejenigen an, die Diener des Herrn, die in den Vorhöfen des Hauses unseres Gottes stehen. Und während sich oft dieser Begriff Diener des Herrn auf die Priesterschaft bezieht, dann denke ich, wird aus den Versen 19 und 20 doch klar, dass das ganze Volk, die Priester aus Aarons, die Leviten, die für die praktischeren Arbeiten zuständig waren, und das Haus Israel als Ganzes den Herrn preisen soll. Alle sollen Gott loben, keiner ist ausgenommen. Und damit sind natürlich auch wir gemeint. Wir gehören ja auch zum Volk Gottes dazu. Jesus Christus hat uns mehr als nur Zugang zu den Vorhöfen des Tempels geschenkt. Durch ihn haben wir Zugang zu Gott selbst und werden tatsächlich selbst als Tempel zusammengebaut durch seinen Geist. Und wenn wir uns diesen Psalm hier so anschauen, dann scheint es mir so, als ob er unsere Schwierigkeiten mit dem Jubeln, mit dem Loben, mit dem Preisen erahnt. Warum sonst wären hier am Anfang viermal die Aufrufe zu finden, den Herrn zu loben? Das heißt das Halleluja und das Lob den Namen, da ist auch das Hallel am Anfang, beim nächsten Mal auch. Und da ist ein Ausrufezeichen hinten dran, kein Komma, also auch wenn das Hebräische kein Ausrufezeichen kennt, dann sind da keine Kommata hinten dran. Sondern das heißt, Halleluja, lobt den Namen des Herrn, lobt ihn, ihr Diener des Herrn, lobt den Herrn in Vers 3, viermal. Und am Ende kommt er wieder darauf zurück, preist den Herrn, viermal. Und dann noch zum Abschluss, sicherheitshalber, ein Halleluja, falls wir es verpasst haben. Also ich glaube, der Psalm geht hier schon davon aus, dass wir auf dem Ohr zur Schwerhörigkeit tendieren, wenn es um Loben und Preisen geht. Sonst müsste er dasselbe wohl kaum so oft wiederholen. Es gibt also die Wiederholung und es gibt die Befehlsform. Imperative werden hier verwendet. Und zum Vergleich, wie oft mussten wir beim Fußball schon aufgefordert werden, dass wir den deutschen Spielern zujubeln? Muss man noch normalerweise nicht tun. Und dieser Imperativ, den wir hier auch wiederum viermal am Anfang, fünfmal am Ende finden, der drückt natürlich aus, dass das Nichtbefolgen irgendwo auch einen Ungehorsam gegenüber Gott darstellen würde. Und das bringt uns schon zu einem heißen Thema. Es ist unsere Pflicht, Gott zu loben. Gibt es die Pflicht, Gott zu loben? Bevor wir uns dieser Frage am Ende noch einmal zuwenden, schauen wir uns erst einmal Gründe an, warum man Gott vielleicht nicht lobt. Mit dem Loben ist das ja so eine Sache. Manchmal fühlt man sich einfach nicht danach zu loben. Manchmal will man auch einfach nicht, vielleicht aus Stolz oder anderen Gefühlen. Manchmal sind wir traurig, manchmal haben wir vielleicht auch gar nicht verstanden, warum wir überhaupt Gott loben sollten. Und selbst wenn man sich irgendwie verpflichtet fühlt, jemanden zu loben, dann ist doch ein gleichgültig ausgedrücktes Lob letztendlich wie kalter Kaffee, oder? Bestenfalls hat so ein Lob keine Bedeutung, schlimmstenfalls ist es eine Beleidigung. Und so würde ich sagen, Loben entfaltet erst dann seine wirkliche Bedeutung, wenn es mit der Anerkennung einhergeht, dass das Lob auch gerechtfertigt ist. Es gibt also Gründe, warum man nicht lobt. Es gibt sicherlich noch mehr. Ich habe hier nur einige aufgezählt. Letztes Mal hatten wir diese Schüchternheit, das Schämen, vielleicht die Scham auch kennengelernt. Es gibt aber auch in Psalm 135 eine ganz bestimmte Strategie, um uns dazu zu bewegen, Gott zu loben. Und das ist eine Strategie, gegen die vielleicht der eine oder andere ein bisschen empfindlich reagiert. Der Psalm gibt uns nämlich Gründe, warum wir Gott loben sollten. Es geht um Kausalzusammenhänge, wenn man so will, die wir zum Beispiel in den Wörtchen denn hier erkennen. Vers 3 und Vers 4, lob den Herrn, denn der Herr ist gut. Singt seinem Namen, denn er ist lieblich. Vers 4, denn der Herr hat sich Jakob erwählt, Israel zu seinem Eigentum. Und genauso geht es dann unten in den Versen 13 und 14 weiter. Herr, dein Name währt ewig, dein Ruhm, Herr, von Generation zu Generation, denn der Herr schafft Recht seinem Volk und erbarmt sich seiner Diener. An diesen Versen wird am deutlichsten, was für den ganzen Mittelteil zwischen dem Loben am Anfang und dem Preisen am Ende zutrifft, nämlich er besteht quasi komplett aus Gründen, warum alle in das Lob des Herrn einstimmen sollten. Wie reagierst du darauf? Reagierst du empfindlich? Vielleicht ist das so, weil wir als westlich geprägte Menschen doch manchmal dazu tendieren, eine Trennung zwischen dem Verstand auf der einen Seite und den Gefühlen auf der anderen Seite sehen. Auf den Psalm bezogen gehören die Gründe der Verstandeswelt an und das Lob der Gefühlswelt. Und die zwei wollen wir doch besser nicht vermischen. Gründe sollten doch eigentlich keine Auswirkungen auf das Lob haben. Vielleicht lenken sie uns sogar davon ab. Eine solche Trennung zwischen Gründen und Gefühlen mag vielleicht den einen oder anderen Vorteil in wissenschaftlichen Ansätzen bringen, aber sicherlich wollen wir so eine Trennung hinterfragen, wenn es um die Beziehung des ganzen Menschen mit seinen Gefühlen, mit seinen Gedanken zu Gott geht. Und wir sehen hier, für den Psalmschreiber existiert die ganze Problematik offensichtlich gar nicht. Er verknüpft nicht nur ganz ungeniert diese Gründe im Mittelteil mit der Aufforderung zum Lobpreis, sondern sieht in ihnen sogar die Motivation zum Lobpreis. Wenn wir uns die Gründe jetzt etwas näher anschauen, dann wird allerdings auch klar, dass es keine rein abstrakten Argumente sind. Wenn du mir sagst, 3 plus 4 ist 7, dann kannst du kaum erwarten, dass ich in Jubel ausbreche. Aber die Dinge, die der Psalm hier aufzählt, sind eben nicht abstrakt, sondern sind Teil der Beziehung zwischen Gott und seinem Volk. Ihr seht das zum Beispiel in Vers 4. Lob den Herrn, denn der Herr hat sich Jakob erwählt, Israel zu seinem Eigentum. Gott hat die Menschen auserwählt, das ist Ausdruck einer Beziehung. Erwählung ist eine Beziehung. Sie sind sein Eigentum. Erwählung ist noch so ein heißes Thema, oder? Ist kein einfaches Thema. Und manch einem fällt es vielleicht schwer, in dieser Erwählung gar eine Motivation für den Lobpreis zu erkennen. Vielleicht eher sogar das Gegenteil. Erwählung ist manchmal die unangenehme Seite des christlichen Glaubens, die man besser verdrängt oder verschweigt, auch weil das Bewusstsein der eigenen Erwählung zur Arroganz führen kann oder zumindest von anderen so empfunden werden kann. Und doch nennt der Psalm eben diese Erwählung als allerersten Grund, warum die Menschen im Tempel Gott loben sollen. Und das betrifft natürlich auch uns. Denn auch wir sind als Nachfolger von Jesus Christus vollwertiger Teil von Gottes Volk. Und auch wir können heute sagen, der Herr hat sich Leipzig English Church erwählt. Er ließ sie zu seinem Eigentum. Als Teil der weltweiten Kirche. Er hat uns erwählt als Gemeinschaft von Menschen, die Jesus Christus als Herrn und Erlöser annehmen. Und damit ist diese Erwählung nicht nur auf die Gemeinschaft zu beziehen, sondern eben auch auf die einzelne Person. Gott hat uns erwählt. Gott hat dich erwählt. Der Psalm ruft uns also dazu auf, unsere Erwählung als eine oder vielleicht sogar die Hauptmotivation dafür anzunehmen, dass wir Gott loben. Die Frage stellt sich, warum ist Erwählung ein Grund fürs Loben? Wie schon gesagt, Erwählung ist zunächst einmal ein Wort, das eine Beziehung beschreibt, nämlich die Beziehung Gottes zu seinem Volk, die sich daraus ergibt, dass Gott sein Volk erwählt hat. Und zuerst einmal konzentriert sich der Psalm hier darauf, wer uns denn da erwählt hat. Das ist nicht irgendein drittklassiger Gott. Von Vers 15 an werden die genannt. Vers 15, die Götzen der Nationen sind Silber und Gold, Machwerk von Menschenhand. Sie haben einen Mund und sprechen nicht, haben Augen und sehen nicht. Sie haben Ohren und hören nicht, auch ist kein Atem in ihrem Mund. Das sind sogenannte Götter, denen andere Menschen anhängen, die aber kein Leben in sich haben, die keine Macht in sich haben. Mit denen kann man keine Beziehung aufbauen, die können nämlich nicht mal denken oder reden oder hören oder sehen. Die können kein Recht schaffen, die können kein Erbarmen zeigen, so wie es eben der Gott Israel tun kann. So wird er hier ja beschrieben. Und natürlich können sich solche Götzen auch niemanden erwählen. Sie sind ja tot. Stattdessen wählen Menschen sich ihre falschen Götter aus und beschließen, ihnen zu vertrauen, zu ihrem eigenen Schaden. Und das ist der Kontrast, wenn es in Vers 5 heißt, ich weiß, groß ist der Herr, unser Herr ist größer als alle Götter. Alles, was ihm gefällt, alles, was dem Herrn gefällt, vollbringt er im Himmel und auf Erden, in den Meeren und in allen Tiefen. Hier ist der wahrhafte Gott, der allmächtige Gott, der unaufhaltsam das vollbringt, was er sich vorgenommen hat. Und unsere Erwählung ist eine Sache, die ihm gefallen hat. Lohnt es sich, dafür Gott zu loben? Gott hat sich sein Volk erwählt und das sind nicht nur leere Behauptungen hier, sondern er zeigt das in seinem Handeln konkret auf. Er allein hat sein Volk aus Ägypten gerettet, indem er am Pharao und allen seinen Dienern seine Macht erwiesen hatte. Kein anderer Gott war mächtig genug, sein Volk aus der Sklaverei zu befreien und kein anderer Gott war in der Lage, ganze Nationen aus dem Land zu vertreiben, das er seinem Volk verheißen hatte und ihm geben wollte, als Erbe. Das heißt, die Allmacht Gottes spiegelt sich auf globaler Ebene wider. Und wer erwählt ist, der erkennt daran die absolute Größe und Macht Gottes, der das vollbringt, was ihm gefällt. Das ist der Gott, der große und einzigartige Gott, der sich ein Volk auserwählt hat, zu dem auch wir gehören, als LEC und ganz persönlich. Also nach menschlichem Ermessen kann man diese unglaublichen Ereignisse, die hier aufgeführt werden, Wunder auf internationaler Ebene, schon als ausreichend erachten, dass man ein bisschen Lobpreis in Erwägung zieht. Wenn wir uns diese großen Ereignisse in der Weltgeschichte in Erinnerung rufen, dann fällt es uns vielleicht leichter, Gottes Allmacht anzuerkennen und zu loben. Aber natürlich wissen wir von unserem heutigen Standpunkt aus auch, dass das Geschilderte nur ein Schatten ist dessen, das seine Erfüllung noch erwartet. Diese Ereignisse, das Gericht an den Erstgeborenen Ägyptens hier in Vers 8, ist tatsächlich nur ein Wegweiser auf die noch viel größere Erfüllung in Jesus Christus, Gottes Erstgeborenem, der als Passahlamm stellvertretend für uns sein Blut gibt. Und das Land, das dem Volk Israel zum Erbe geschenkt wurde, das weist auf ein noch größeres und besseres, nämlich auf ein geistliches Land hin, das Gott uns als Erbe geschenkt hat, all denen, die Jesus Christus als König anerkennen. Und das ist ein Land, das dieser König durch seine Auferstehung für uns erobert hat. Also aus unserer heutigen Perspektive sind diese Schatten von damals, die doch auf internationaler Ebene stattgefunden haben, nur ein blasses Abbild dessen, was wir in Jesus Christus sehen. Auf der einen Seite der Beziehung sehen wir also den großen und einzigartigen Gott, der das Volk Israel erwählt hat und errettet hat. Auf der anderen Seite finden wir das Volk, dessen Identität sich eben gerade aus seiner Erwählung und seiner Errettung ergibt. Das macht seine Identität aus, Erwählung und Errettung. Und das, diese zwei, finden ihre Erfüllung im Neuen Testament durch Jesus Christus. Das heißt, auch unsere Identität ergibt sich aus Erwählung und Errettung. Leider habe ich das nicht auf einer Folie, aber ich möchte dazu Epheser 1, Verse 3 und folgende vorlesen, wo man denken könnte, dass Paulus Psalm 135 als Vorlage hatte für diese Verse. Also fängt es auch an mit dem Lobpreis. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns in den Himmeln gesegnet hat mit allem geistlichen Segen durch Christus. Dann kommt die Erwählung. Denn durch ihn hat er uns erwählt, vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und makellos seien vor ihm in Liebe. Er hat uns schon seit langem dazu bestimmt, seine Söhne und Töchter zu werden, durch Jesus Christus nach seinem gnädigen Willen, und hier kommt es nochmal, zum Lobpreis seiner herrlichen Gnade, mit der er uns beschenkt hat in seinem geliebten Sohn. Und dann kommt die Errettung oder die Erlösung, Vers 7, in ihm, in Jesus Christus, haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Verfehlungen. So reich ist seine Gnade, mit der er uns überschüttet hat. Paulus sagt, unsere Identität als Erwählte und Errettete kommt von Gott her. Es ist sein Geschenk in Jesus Christus und führt zum Lobpreis. Sehr, sehr ähnlich zu Psalm 135 hier. In einem Artikel in der Zeit mit dem Titel »Ein Hoch auf uns«, da hieß es am Tag nach der Weltmeisterschaft: Auch eine Weltmeisterschaft ist nur Fußball. und stiftet doch Identität fürs ganze Land. Weiter unten heißt es, es ist wie nach einem berührenden Kinofilm. Wenn man aus dem Halbdunkel des Filmsaals ins Licht des Alltags tritt, ist man immer noch derselbe Mensch wie vorher. Trotzdem fühlt es sich anders an. Was wir sahen, hält uns fest und manchmal wirkt es fort. Das ist interessant, oder? Das ist ein sehr tiefblickendes und doch realistisches Kommentar. Und es erklärt vielleicht ansatzweise, warum wir beim Fußball manchmal alle Hemmungen fallen lassen können, obwohl sich eigentlich nichts geändert hat. Und doch hat sich unsere Identität geändert. Weltmeister. Auch wir haben durch den, dem wir zujubeln, unserem Gott, durch Jesus Christus, eine neue Identität gewonnen. Wir sind Erwählte. Wir sind Errettete. Wie wird uns diese Identität beeinflussen? Der Artikel lässt tief blicken, ist aber doch auch sehr realistisch, wenn er sagt, eigentlich hat sich nichts geändert. Und ich denke, das erklärt vielleicht auch, warum 2 Wochen nach dem Titel dieser ausgelassene Jubel von damals eigentlich schon wieder verhallt ist. Wir leben wieder in diesem großen Loch zwischen Titel und nächstem Titel. Als Gott uns durch Jesus erwählt und errettet hat, da hat sich für uns Christen alles geändert. Auf einmal haben wir eine sichere Zukunft. Wir sind erwählt. Wir haben einen Sonderstatus, den uns niemand nehmen kann. Denn der allmächtige Gott, der vollbringt, was ihm gefällt. Und der hat uns erwählt. Wer den Götzen dieser Zeit folgt, ob es jetzt Fußball ist, Karriere, Geld, Alkohol oder Spaß, der hat keine sichere Zukunft, sondern der wird seinen Götzen gleich. Am Anfang hat sich uns die Frage gestellt, ob es unsere Pflicht ist, als Erwählte Gott zu loben. Was würdet ihr sagen? Ja oder nein? Ich denke, nach diesen Gedanken zu Psalm 135 würde ich sagen, je mehr wir unsere neue Identität begreifen und sie annehmen, umso mehr wird das Loben nicht so sehr eine Pflicht sein, sondern ein Merkmal unserer neuen Identität. Und dazu gehört vielleicht auch diese, oder sicherlich auch diese wichtige persönliche Erkenntnis, die wir schon in Vers 5 angetroffen haben. Vers 5, ich weiß, groß ist der Herr, unser Herr ist größer als alle Götter. Das ist eine persönliche Annahme dieses großen Gottes. Und je mehr die uns bewusst wird, umso mehr wird sie uns auch dazu anleiten, dass wir als Erwählte Gott die Ehre geben, unserem Erwähler und Erretter durch Jesus Christus, seinen Sohn. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, du hast uns durch Jesus Christus erwählt und errettet und dafür wollen wir dich preisen, jeden Tag mehr. Bitte gib uns ein wachsendes Verständnis dafür, wer du bist. Deine Größe, deine Allmacht, deine Güte und deine Barmherzigkeit. Und lass uns auch verstehen, wer wir sind. Erwählte, ganz besondere Personen vor dir, weil du uns erwählt hast in Jesus Christus. und er rettete. Ganz besondere Person, weil dein Sohn Jesus Christus für uns sein Blut vergossen hat. Lass uns verstehen, wer wir sind, damit dein Lob überall dort zu hören ist, wo sich dein Volk versammelt. Im Namen deines Sohnes Jesus Christus. Amen.